Akkordarbeit, der Radio WMW Musikpodcast mit Sina Kolpers.
Hallo zusammen, heute auf unserer Bühne hier bei Akkordarbeit ist eine Frau, die einfach schon so viele spannende Sachen in ihrer Karriere erlebt hat, dass sie wahrscheinlich auch locker ein Buch schreiben könnte. Sie hat ein eigenes Album, ist Showpianistin für Yamaha und zwar auf der ganzen Welt. Sie ist Sängerin der Big Band der Bundeswehr und sie wurde Vierte bei Deutschland sucht den Superstar. Es geht um Susan Albers aus Rehde. Weil diese tolle Frau so viel zu erzählen hat, splitten wir diese Podcast-Folge einfach in zwei, aber es lohnt sich wirklich, beide durchzuhören. Denn wenn ihr nämlich wissen wollt, warum Susan schon mal von der Bühne geschmissen wurde oder warum sie mal im Flugzeug zusammengeklappt ist oder euch vielleicht interessiert, was Dieter Bohlen bis zum Schluss zu ihrer Stimme gesagt hat, dann viel Spaß bei unserer Akkordarbeit. Ich sitze gerade bei uns in Borken im Studio und habe vor meinem Handy eine Videokonferenz offen mit Susan Albers zusammen. Die ist nicht in Borken. Susan, wo bist du gerade?
Ich bin gerade im schönen Emsland in Lingen.
Bei dir zu Hause?
Genau, bei mir zu Hause.
Wir treffen uns hier schön im Videochat auf Abstand. Das ist in diesen Zeiten alles ein bisschen leichter so, sagen wir es mal. Und genau, jetzt können wir so lange quatschen, wie wir wollen. Ich freue mich sehr, dass du heute Abend Zeit hast, Susan. Du kommst eigentlich aus Rehde, hast gerade schon gesagt, du wohnst jetzt im Emsland. Susan ist, ich habe mich so vorinformiert, ich habe versucht, es zusammenzufassen. Du kannst gerne sagen, wenn noch was fehlt, Susan. Du bist Solokünstlerin, du bist Showpianistin für Yamaha, Sängerin der Bundeswehr Big Band. Du warst bei DSDS. Was noch? Was habe ich vergessen?
Oh mein Gott. Nein, es gab natürlich zwischendurch immer mal wieder so einzelne Projekte. Ich habe natürlich, vielleicht wissen das die ein oder anderen Hörerinnen oder Hörer noch, damals mit meiner Mutter und zwei meiner Tanten das Kabarett, die Kabarettshow Schneewittchens Schwestern gehabt. Meine Tante Erna Hüls und ich waren im Rahmen von Sound und Emotion schon mal musikalisch unterwegs. Also da gab es in den vergangenen Jahren dann doch schon einiges an Projekte und musikalischen Ausflügen, sagen wir es mal so.
Sehr cool. Ja, und wie gesagt, viele kennen deinen Namen, weil du 2013 bei DSDS warst. Darüber sprechen wir auch später alles. Wir gehen jeden Schritt so ein bisschen von deiner ganzen Laufbahn durch. Ich würde aber sagen, wir starten jetzt einfach im Hier und Heute.
Genau.
Deswegen mal ganz entspannt die Frage an dich, Susan. Wie geht's dir eigentlich heute? Alles okay?
Ja, frage einen Künstler in der Corona-Zeit, wie es ihm geht.
Ja.
Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht es natürlich nicht blendend und ausgezeichnet, um Gottes Willen. Aber ich glaube, ich darf mich eigentlich auch nicht beschweren. Natürlich ist dieses Jahr alles andere als rosig, auch für mich als Solokünstlerin. Denn auch bei mir sind finanziell auch, ich sag mal, gute 80% der Aufnahmen einfach von diesem Jahr weg. Am meisten finde ich es aber einfach sehr traurig für die ganzen Auftritte. Also ich hätte in diesem Jahr ganz, ganz tolle auch Auslandsaktionen gehabt, wie zum Beispiel Olympia in Tokio. Da wäre ich mit der Big Band der Bundeswehr dabei gewesen. Und ja, da schmerzt das Herz dann doch, wenn man sowas nicht wahrnehmen kann. Also da ich sag mal wirklich Gott sei Dank in dieser absolut krassen Zeit nur für mich alleine sorgen muss als Solokünstlerin und habe jetzt nicht noch die Befürchtung, dass ich irgendwelche Mitarbeiter entlassen muss oder dass ich gegebenenfalls Mieten von Betriebsgebäuden nicht mehr bezahlen kann oder irgendwelche Leasingraten von Equipment, was ich brauche. Deswegen darf ich mich eigentlich gar nicht groß beschweren. Natürlich bin ich voll in der Krise oder voll von der Krise betroffen, aber es gibt mit Sicherheit Künstlerinnen, Künstler oder Betroffene da draußen, denen es noch wesentlich schlimmer geht. Deswegen unterm Strich, mir geht es gut.
Okay, wow, ja, das ist schon echt, also eine krasse Sache. Ich hätte dich jetzt auch als nächstes gefragt, was du überhaupt in diesem Jahr so machst. Also du hast gerade gesagt, es ist mega viel weggefallen. Was machst denn du dann so?
Ja, ja. Ja, was macht man so in der Zeit? Also ich sag mal so, am Anfang hat man noch so voller Euphorie gesprüht und gesagt, ja, also jetzt lasst das mal so ein paar Wochen sich ein bisschen beruhigen und dann spätestens im Sommer auf der Open-Air-Tour sind wir dann wieder am Start. Naja, jetzt reden wir Mitte November zusammen und sitzen immer noch, und zwar in einem noch härteren Lockdown, als wir uns den eigentlich in irgendeiner Form nochmal erwünscht haben. Es ist eine Zeit gewesen oder es ist immer noch eine Zeit voller Freizeit, voller geschenkter Zeit. Mhm. Ganz zu Beginn habe ich diese genutzt, um direkt irgendwie meine ganzen Gedanken zu sortieren und in einen Song zu verpacken. Aber diese Stimmung hat sich eigentlich über die letzten Monate immer wieder durchgezogen. Also ich verbringe diese Freizeit, also ohne das in irgendeiner Form mit Party und positiven Emotionen zu verknüpfen, aber einfach meine freie, geschenkte Zeit mit sehr viel Ruhe, mit sehr viel Gedanken über mich als Künstlerin, über meine zukünftige Karriere oder über zukünftige Projekte. Man wird ein bisschen ruhiger, man denkt über die wichtigen Dinge nach, also Familie, wie geht's den allen? Auch die Treffen in den letzten Monaten, wenn ich dann mal in der Heimat in Rede bin oder war, die haben sich natürlich nur auf die engste Familie beschränkt, dass man die einfach mal wieder sieht und Hallo sagen kann. Ich verbringe sehr viel Zeit zu Hause, sehr viel Zeit am Piano, schreibe Texte, eigentlich mit sehr viel Kreativen und so ein bisschen Selbstfindung. Mal gucken, was da alles noch so kommt.
Ja, aber ist ja vor allen Dingen schön, dass du sagst, also du hörst da jetzt auch nicht mit auf und machst jetzt eine Musikpause oder sowas. Geht wahrscheinlich auch, wenn man du ist, nicht, oder? Also Musik gehört ja irgendwie voll dazu, oder?
Jein, ich muss ganz eindeutig sagen, ich hatte wirklich in dieser ganzen Phase in dieser ganzen Zeit so krasse Phasen, wo ich mich überhaupt nicht motivieren konnte, also morgens aus dem Bett zu kommen oder zu sagen, ich sag mal, im Sommer war es natürlich traumhaft, weil man hatte letztendlich ungewollt frei. Jetzt hatten wir dieses Jahr, was Sonnenschein angeht, einen sehr schönen Sommer. Und dann ist es verdammt schwer, sich dann zu motivieren. Boah, was machst du denn heute? Und musst du irgendwas Kreatives machen oder Produktives? Man ist ja eigentlich so irgendwie auch erzogen worden, dass man sagt, so, komm, mal eben so ein bisschen was Produktives für den Tag machen.
Ja, absolut.
Das Faulenzen, auch wenn es in dem Sinne jetzt ein erzwungenes Faulenzen ist, das fällt mir wirklich, wirklich schwer. Aber es war manchmal einfach unmöglich, mich zu motivieren und zu sagen, ja komm, und jetzt setzt du dich dran und du schreibst Songs und du musst die Zeit nutzen und nee, Sofa oder draußen in der Sonne liegen und einfach mal irgendwie ein Streaming an und Filme gucken und ich weiß es nicht, lange schlafen.
Das Zeit fällt uns gar nicht mehr da. So leicht. Ne? Also ich habe das selber auch gemerkt. Also ich habe mich so gefühlt, als wenn ich so Druck hätte, so am Wochenende, wenn man zum Beispiel auch nichts machen könnte. Ich bin ja zum Glück noch oft im Studio. Aber wenn man dann so wirklich nichts machen konnte, dann auch mal nichts zu tun, ist geil. Aber man denkt sich so, aber ich muss doch jetzt noch irgendwie was putzen, was ich sonst nie putze oder irgendwie sowas machen, aber habe ich nicht.
Ja, genau. Also ich habe mittlerweile, bin ich dabei, Keller umzuräumen und mal alte Kartons durchzugucken und irgendwie also ich versuche mir schon, gerade jetzt, wo es draußen dann natürlich auch sehr früh dunkel wird, neue Aufgaben zu holen und habe da auch das ein oder andere Projekt hier in Lingen, wo ich mir dann einfach mal ein bisschen was zu arbeiten suche und also irgendwie findet man immer was, aber naja, mal einfach nichts tun ist auch mal ganz schön.
Ja, auf jeden Fall. Du hast gerade schon gesagt, du bist jetzt auch in der Zeit mal bei der engsten Familie in Rede gewesen. Wie oft bist du sonst noch so im Westmünsterland?
Also eigentlich versuche ich oder habe ich es eigentlich in den letzten Wochen schaffen können, wirklich einmal die Woche wieder in Rede zu sein, in der Heimat. Allein schon wegen meinen Eltern und ich meine, jeder weiß das, wenn man irgendwie Mama und Papa mal eine Woche nicht sieht. ja, wenn ich auf Tour war, dann ist es irgendwie was anderes, wenn man dann mal wieder nach Hause kommt. Aber wenn man eigentlich da ist und man gerade jetzt in der harten Lockdown-Zeit, wo man sich ja auch noch nicht mal umarmen durfte und irgendwie nicht sich nahe kommen durfte, da habe ich schon versucht, dann ja irgendwie einmal die Woche, einmal alle zwei Wochen nach Rede zu kommen. Ich besuche eigentlich jedes Mal, wenn ich da bin, meine Oma. Die ist ja mittlerweile auch fast 94. Und da bin ich natürlich um jedes Treffen dankbar, was ich mit ihr noch in Gesundheit erleben darf. Und das sind wirklich gerade so komplett wichtige Momente für mich, wo ich auch alles andere dann einfach außen vor lasse. Und wo man sagt, okay, dann man versucht die Kontakte zu beschränken, aber wenn, dann wirklich nur mit diesen 4, 5 Leuten, die man aus der engsten Familie hat und die man dann auch immer wieder besucht und keine anderen, um einfach auch nichts zu riskieren. Ne? Aber das ist mir dann schon sehr, sehr wichtig.
Wenn du sagst, deine Oma ist schon echt, also wow, das ist ja kurz vor 100, so die das überhaupt noch richtig mit, was hier gerade passiert? Wie denken so Leute darüber? Wie erlebst du das?
Ja, also ich meine, Oma ist ja eh eine unglaublich, unglaublich tolle Frau und hat ja auch schon wirklich, wie du schon sagst, sie ist jetzt echt Mitte 90, fast 100 Jahre alt und hat schon einiges natürlich mitgemacht, ist doch aus der Generation, die natürlich so mit die schlimmste Zeit in den letzten Generationen mitgemacht hat, aber sie sieht das, sie ist noch komplett klar dabei und ab und zu muss man mal ein bisschen was wiederholen, aber sonst ist sie wirklich super dabei und fragt dann auch immer ganz aufgeregt, ob alles in Ordnung ist, ob es uns gut geht, also diese Einstellung, ich sag mal, der Generation, dass die erst mal fragen, hör mal, bevor es um mich geht, wie geht's meinen Kindern, wie geht's meinen Enkeln, mittlerweile auch Urenkeln oder mittlerweile, ich glaube, wir haben jetzt gerade vor kurzem das 18. Urenkelkind bei uns in der Familie willkommen geheißen. Oma ist da unglaublich dankbar. Sie freut sich über jeden Besuch und fragt ganz aufgeregt, wie es uns allen geht und vor allen Dingen mit dieser Situation, wie es uns geht. Sie selber kriegt da natürlich, also sie kriegt über die Medien natürlich hier und da was mit und auch, dass natürlich immer nur eine Person zu Besuch kommen darf und jetzt nicht sofort eine ganze Horde, wie wir es eigentlich immer gewohnt sind bei uns in der Familie. Aber sie sagt dann auch immer ganz klar, komm, uns könnte es auch schlechter gehen und Hauptsache wir sind gesund, Hauptsache wir haben uns alle noch und alles andere werden wir schon irgendwie überstehen. Und diese Einstellung, die teile ich total, bin auch jedes Mal einfach dankbar, wenn man sich mal wieder sehen kann und einfach mal wieder live miteinander reden kann und jetzt nicht alles über Telefon über irgendwie Videokonferenzen oder so. Und diese Dankbarkeit finde ich einfach total großartig und das ist jedes Mal ein richtig schöner Moment und wenn ich dann wieder nach Hause hinfahre, dann denke ich so, ach ja, Oma geht's noch gut und alles andere werden wir schon überstehen.
Schön, ja, das klingt cool. Also kann ich gut nachvollziehen. Das ist das, was du vorhin am Anfang wahrscheinlich auch meintest, dass du dich so auf das Wesentliche im Moment so ein bisschen besinnst, ne?
Ganz genau.
Cool. Ja. Kommen wir noch mal kurz zurück auf deine Situation als Musikerin jetzt gerade. Du hast das vorhin schon angeschnitten. 80% von deinen Einnahmen fallen irgendwie weg.
Ja.
Wie verdienst du denn jetzt gerade dein Geld? Also wie geht's?
Also es sind am Anfang des Jahres, wo das Ganze, ich sag mal so ab März, April reinkam, wurde natürlich erstmal alles abgesagt. Das Gute, ich sag mal so, an der deutschen Bürokratie ist, dass man meistens, wenn man in unserem Falle die Auftritte hatte und dann erst die Rechnung schickt, zumindest so zum Beispiel bei der Big Band der Bundeswehr, das dauert erstmal, bis das über alle Instanzen geht. Und das heißt, man kriegt teilweise erst ein paar Wochen später nach der eigentlichen Leistung das Geld überwiesen. Also ich hatte dann Gott sei Dank Anfang des Jahres noch ein paar Auftritte. Wir hatten noch große Proben. Ein einziges Konzert durften wir im ersten Halbjahr fahren, was dann quasi wirklich einen Tag vor dem offiziellen Lockdown bzw. vor der Ansage war, so jetzt alles dicht. Dann kamen hier und da noch mal ein paar Studiojobs dazu, also dass ich zum Beispiel irgendwelche Werbespots eingesungen habe oder irgendwelche anderen Demo-Sachen eingesungen habe hier bei mir zu Hause. Ja, und dann im Sommer, wo sich so langsam der harte Lockdown etwas gelöst hat und man die ersten Sicherheitskonzepte in Bezug auf Autokino und Veranstaltungen erstellt hat, da ging es dann hier und da mit der Big Band der Bundeswehr dann auch weiter, mit Yamaha dann auch weiter. Wir hatten dann dort wirklich abgeschirmte Videodrehs. Aber das ist ein Bruchteil von dem, was man eigentlich macht. Also ich sag mal so im Schnitt, allein schon mit der Big Band der Bundeswehr, ja, wenn man überlegt, wir haben im Schnitt eigentlich 60 Konzerte im Jahr, die wir mit uns Sängern mit begleiten. In diesem Jahr, jetzt die letzten zwei Konzerte im Dezember wurden jetzt natürlich auch abgesagt. Also in diesem Jahr stand ich mit der Big Band der Bundeswehr genau 6-mal auf der Bühne anstatt 60-mal. Krass. Da kann man das mal so ungefähr, ja, was das alles bedeutet. Und das ist nicht schön, aber letztendlich ist so momentan jeder Monat so ein bisschen plus minus null. Man guckt, was man noch irgendwie vom letzten Jahr erspart hat. Und ja, ich habe natürlich auch von Anfang des Jahres mein ganzes Equipment hier aufgestockt, habe natürlich zugesehen, dass ich gerade was Home Recording oder Online Streaming oder sowas angeht, hier zu Hause mein kleines Home-Studio so ein bisschen erweitert. Und da sind natürlich
Das hast du ja auch viel gemacht, genau. Ne? In der Zeit jetzt, wo dann keine Auftritte waren.
Genau, also diese Stay-Home-Konzerte. Aber das bringt natürlich in dem Sinne kein Geld ein. Also diese beispielsweise diese Stay-Home-Konzerte, das waren jetzt Dinge, die einfach nur natürlich für die Aufmunterung der Fans da draußen war, dass man einfach gesagt hat, komm, es passiert gerade so viel Schlimmes und womit wir alle erstmal klarkommen müssen. Und mit Musik hat man bisher immer noch irgendwie geschafft, die Gemüter, und wenn es nur für ein paar Minuten war, so ein bisschen wieder zu beruhigen. aber es galt natürlich auch so ein bisschen für mich als Beschäftigungstherapie, dass ich einfach gesagt habe, so, du hast jetzt alle paar Tage hier ins Stay-Home-Konzert, das heißt, du musst dich ans Klavier setzen, du musst mal wieder üben. Ich bin ja auch letztendlich gesanglich voll aus dem Training raus. Und das merkt man schon. Mhm. Also ich merke das, wenn man dann mal wieder zwischendurch Gas geben muss. Aber man hält sich theoretisch dann so mit dem einen oder anderen kleinen Job mal wieder über Wasser. Aber es wie gesagt, es ist alles noch gut. Und das werde ich irgendwie
aber bestehen. Bestimmt nicht optimal halt.
Natürlich.
Einfach. Ne? Das ist es halt.
Ja, ganz genau. Ja. Ganz genau.
Würdest du denn, wenn wir jetzt bei dem Thema sind, könntest du denn was sagen, würdest du sagen, das, was im Moment jetzt alles beschlossen ist, weil da gibt es ja auch viel Kritik für, dass jetzt die Gastro wieder zu hat und andere offen bleiben dürfen und all das, hättest du, wenn du jetzt, keine Ahnung, dich mit einem Laschet treffen würdest oder so, hättest du was, wo du sagen würdest, ey, das erwarte ich jetzt gerade als Sängerin von der Politik, oder sagst du, ich kann das sogar nachvollziehen, was bis jetzt so beschlossen ist?
Also ich bin nicht unbedingt zu 100% mit allen Maßnahmen einverstanden, weil ich durchaus finde, dass es gerade im Bereich von Kultur und Gastronomie unfassbar tolle Sicherheitskonzepte gibt, die keinerlei Infektionen quasi zulassen und dass die Infektionswege 100%ig nachvollziehbar sind. Ich kann aber auch auf der anderen Seite verstehen, wenn gerade eine so hohe Überlastung des Gesundheitssystems da ist. Und ich meine, ich war selber unfassbar erschrocken in den letzten Wochen von den Zahlen, die dann wirklich da veröffentlicht wurden, dass man natürlich irgendwann unterm Strich sagen muss, so, pass auf, wenn wir jetzt nicht hier den totalen Kollaps haben wollen, gerade auch was unsere Pfleger, unsere Ärzte und das ganze Gesundheitssystem angeht, dann muss jetzt einfach jede Branche mit anpacken. Wie gesagt, ich finde, man hätte auf der einen Seite gewisse Dinge weiter bestehen lassen können. Gute Gastronomiebetriebe, die wirklich ein astreines Konzept hätten vorlegen können, da finde ich, macht es keinen Sinn, das zu schließen. Aber dann fängt man natürlich ja bei jedem einzelnen Fall individuell an. Was ich aber ganz, ganz, ganz massiv in Frage stelle, ist die Kompetenz derer, die über die Kultur und unsere ganze Existenz der kompletten Branche in den letzten Monaten entschieden haben oder entscheiden wollen, dass die jetzt so allmählich ankommen. Oh ja, also erstmal wundern wir uns ja, dass von der ersten Hilfe so wenig abgeholt wurde. Ja, wenn man nach fast 8 Monaten immer noch nicht verstanden hat, dass also irgendwie 80% der Selbstständigen oder der Künstler einfach mit diesen Hilfen nichts anfangen können, weil die so dermaßen individuell geschnitten sind und für Kosten nur aufkommen, die wir alle gar nicht haben. Und das, was jetzt einfach der Höhepunkt ist, ist so dieses, ich meine, jeder wusste, dass die zweite Welle kommen wird, dass wir irgendwann gerade jetzt im Herbst und im Winter nochmal wieder vor dem Problem der Erkrankung stehen. Das wissen wir alle. Und dass die ganzen Kollegen da oben es nicht geschafft haben, in den ganzen vergangenen Monaten kein vernünftiges Konzept auf die Schnelle auf die Beine zu stellen. Also jetzt kommen sie so langsam in eine Pushen und ja, und jetzt Novemberhilfe kann dann Ende November beantragt werden. Ey Leute, es gibt Menschen, die in unserer Branche seit Mai auf dem absoluten Zahnfleisch laufen und die sich nicht mal eine weitere Woche leisten können. Und dann, ja, wir machen jetzt Konzepte und die könnt ihr dann, ich meine, das erste Mal wurde ja, glaube ich, Ende Oktober davon gesprochen. Ja, und die könnt ihr dann in einem Monat abfangen. Und das kann einfach nicht sein. Ich meine, ey, wenn wir in einer normalen Wirtschaft so langsam arbeiten würden, also wir wären, glaube ich, alle schon, ich glaube, die ganzen Firmen, es wäre alle schon komplett pleite und wir wären alle schon irgendwie 8-mal entlassen worden oder so. Und das ist echt eine absolute Vollkatastrophe. Also die Maßnahmen auf der einen Seite, ja, kann ich zum Teil nachvollziehen, zum Teil auch nicht. Aber die Hilfen, das muss jetzt endlich mal richtig, richtig gepusht werden. Und da müssen die Herrschaften echt mal ihren Arsch hochkriegen und da jetzt mal Gas geben. Weil es gibt schon viel, 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 viel zu viele Menschen in unserer Branche, die es im nächsten Jahr nicht mehr geben wird.
Ja, es muss schneller gehen, sagst du ganz klar. Kann ich nachvollziehen, viel, viel auf jeden Fall. Du hast auch, ich habe natürlich mich so ein bisschen vorinformiert, ich habe gesehen, du warst bei der Night of Light, habe ich bei Instagram gesehen, du hast dich auch deinen Mund zugeklebt und gezeigt, wie euch die Hände gebunden sind. Auch eine sehr, sehr gute Aktion, finde ich. Und du hast, das hast du vorhin schon mal angesprochen, recht aktuell halt einfach einen Song auch über diese ganze Zeit geschrieben, was natürlich jetzt nicht direkt an die Politik geht und sagt, bitte macht mal schneller. Genau. Dein Song heißt Letzte Chance und richtet sich eher an uns alle. Wir haben da tatsächlich auch schon mal in der geschenkten Minute drüber gesprochen. Ich erinnere mich an unser Gespräch damals.
Mhm, genau.
Aber vielleicht kannst du unseren Hörern hier einfach nochmal erklären, wieso hast du den Song Letzte Chance genannt und was wolltest du damit so rüberbringen?
Also das, was mich letztendlich inspiriert hat, diesen Song zu schreiben, war einfach die Sicht des Virus auf unsere Welt und auch einfach mal zu gucken, wir haben in den letzten Jahren das Thema Klimaschutz und alles Mögliche ganz, ganz besonders auf der Uhr gehabt. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt kommt so mal eine Chance, wo uns... Und es ist egal, ob Präsident der Vereinigten Staaten, ob welches Oberhaupt auch immer oder ob, ich sag mal, Frau Müller oder, also es ist komplett egal, wen es trifft, denn wir sind alle davon betroffen. Keiner kann sich davon freisprechen. Und einfach mal zu sagen, so, ich habe euch jetzt alle in der Hand. Und wenn ihr nicht allmählich mal anfangt, eure ganze Einstellung gegenüber dem Leben, gegenüber der Natur, gegenüber den Mitmenschen, wie man einfach jeden Tag ins Leben geht, zu ändern, dann knallt's hier mal richtig. Und somit habe ich eigentlich mal gedacht, so ich schreibe jetzt mal wirklich einen Song aus der Sicht des Virus und nach dem Motto, so ihr Lieben, jetzt ist hier Feierabend. Und ihr kriegt jetzt die einmalige Chance, alles mal wieder durch eine andere Brille zu sehen und das Ruder hoffentlich noch rumzureißen.
Ja, also ich habe den Song jetzt auch hier auf Lager, wir werden gleich reinhören. Hast du mittlerweile, jetzt ist der Song ja schon eine Weile da, hast wahrscheinlich einiges an Feedback bekommen. Wie war das so? War das nur positiv oder gab es auch welche, die gesagt haben, ja, schön und gut aus der Sicht des Virus, es ist uns ja egal oder wie war das so?
Nein, also natürlich, ich habe es natürlich in sämtlichen Medien veröffentlicht und man muss ja auch sagen, 99% der Leute, die dann darauf reagieren, sind mir natürlich positiv zugestellt und sagen auch, das sind dann irgendwie Fans und bis auf ein paar Leute, also wirklich eine Handvoll Leute, die dann gesagt haben, oh, ist ja viel zu dramatisch oder was weiß ich, war die Reaktion wirklich durchweg positiv. Also es gab ganz viele Menschen, die gesagt haben, boah, Dankeschön für so tolle Worte. Und auch so ein bisschen diese Demut mal wieder zu erfahren. Also die meisten haben das wirklich genau so empfunden, wie ich es gemeint habe in diesem Song. Und das war wirklich echt phänomenal. Also dieses Feedback zu bekommen und weil der Song war innerhalb von einem Tag war der wirklich komplett fertig und ich bin dann ins Studio und habe den dann aufgenommen. Und das ist so, also das passiert mir irgendwie einmal im Jahr oder so. Dann auf einmal hat man ein Thema und puff, auf einmal ist Text da und dann geht man unten ans Klavier und bumm, dann ist auch immer sofort die Melodie da und dann passt alles. Und man hat sein Werk dann nachher so in der Hand und denkt so, wow, das habe ich ganz alleine gemacht. Und ja, und dann irgendwie, dann dank der neuen Medien, dann guckt man online und ja, wie kriege ich das denn jetzt ins Netz? Vielleicht verdiene ich jetzt wenigstens damit noch ein paar Mark. Und ich habe den dann ja Gott sei Dank auch so veröffentlicht bekommen, dass er natürlich auch auf allen Streaming-Portalen zur Verfügung steht. Aber für diejenigen, die uns Künstler gerne unterstützen, die streamen natürlich nicht unbedingt Musik, sondern kaufen sich auch dann irgendwie für 1,20 € oder so ihre Lieblingssongs. Und das haben wirklich einige getan und haben mich damit auch sehr, sehr unterstützt. Das war einfach eine schöne Geschichte und es gab sehr großes Interesse und ich habe auch über diesen Song tolle Leute kennengelernt und es war einfach mal wieder so ein schöner, positiver Aufschwung, dass man sagt, ja komm, guck mal, ohne diese Krise, die natürlich auch wesentlich sich schlimmer noch entwickelt hat als damals noch gedacht, aber hätte es diesen Song nicht gegeben und es ist auch ein ganz großer Teil von mir einfach geworden.
Sehr schön. Ich würde sagen, wir spielen den Song jetzt einfach mal an. Hier ist Letzte Chance von Susan Albers.
Ich komme lautlos und ohne Warnung, meine Erscheinung, die beste Tarnung. Ihr alle fragt euch, warum ich hier bin. Die ganze Welt einmal komplett aus ihrer Bahn bringt. Das ist jetzt der Anfang, ich hab den Durchblick. Habt ihr noch nicht erkannt, dass eure Uhr tickt? Die Erde ruft mich, beweint ihr Leiden. Und darum werde ich noch ein bisschen bleiben. Bin das Update, um euch zu konfigurieren. Die ganze Menschheit einmal neu zu kalibrieren. Ich bin es leid, still mit anzusehen, wie ihr euch und den Planeten behandelt. Bin es so leid, dass ihr mit Krieg und Gewalt alles Gute unerkennbar verwandelt. Ich bin es leid, dass ihr voller Hass und Neid euer Gegenüber nicht einmal anseht. Unendlich leid, dass ihr nicht erkennt, wo der Weg, dem ihr folgt, überhaupt lang. Hab euch mit Absicht isoliert und reiß euch weg aus einer einfachen Umarmung. Ich schenke Chaos, totalen Stillstand, bringe alles zum Erliegen ohne Aufwand. Ich infiziere und paralysiere, ich geb nicht auf, bis auch der Letzte es kapiert. Ich geb keine Antwort auf eure Fragen, diese Heuchelei werd ich nicht mehr ertragen. Unterscheide nicht nach Farbe oder Wohlstand. Eure Freiheit halte ich in meiner Hand. Ich bin es leid, still mit anzusehen, wie ihr euch und den Planeten behandelt. Bin es so leid, dass ihr mit Krieg und Gewalt alles Gute unerkennbar verwandelt. Ich bin es leid, dass ihr voller Hass und Neid euer Gegenüber nicht einmal anseht. Unendlich leid, dass ihr nicht erkennt, wo der Weg, dem ihr folgt, überhaupt lang geht. Wenn ich fort bin, werdet ihr einsehen, dass es sich gelohnt hat und werdet verstehen, dass Geh und Durst nach bedeutungslosen Dingen euch eurem Glück nicht näher bringen. Wenn die Welt wieder atmet, fällt der Vorhang und dann feiern wir das Leben und den Anfang. Ich bin bereit.
Wir haben gerade gehört, Letzte Chance von Susan Albers, das ist ihr Song, den sie jetzt im ersten Lockdown aufgenommen hat, der, wie sie gerade gesagt hat, ganz schnell fertig war. Genau. Kommen wir jetzt mal an den Anfang von allem mit dir und deiner Musik, Susan. Ich würde einfach gerne mal wissen, wusstest du schon immer, dass du singen kannst? Wann war so der Moment, wo du gesagt hast, ey, ich werde Musikerin, haben deine Eltern das entdeckt? Wie kann man sich das vorstellen?
Also ich glaube, einen ganz bestimmten Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt ist es entschieden, den gab es eigentlich nicht. Denn soweit ich mich erinnern kann, hat Musik immer mein ganzes Leben schon maßgeblich geprägt und war auch immer ein Teil von mir. Also ich habe vor ein paar Jahren mal von meinen Eltern ein Video bekommen. Ich glaube, da war ich knapp 2 Jahre alt. Da habe ich mit meiner Mama Backe, Backe, Kuchen gesungen und irgendwie Osterhäschen kommt zu mir und ich weiß nicht, also Gedichte nachgeplappert, Lieder gesungen. Ich habe jetzt noch ein Foto von mir gefunden, wo ich wirklich noch im Strampler, da hatte ich irgendwie noch Vollglatze als Baby, im Strampler an Papas alter Orgel irgendwie gesessen habe. Also dann, ich konnte wohl schon aufrecht sitzen, aber da hatte ich die Hände auch schon irgendwie auf der Tastatur. Also soweit ich mich zurückentsinnen kann, habe ich Musik gemacht und habe immer gesungen. Wir haben mit der ganzen Familie, also beiderseits von meinem Dad, die Familie und von meiner Mom, wir haben immer Theater gespielt, gesungen. Wir haben gemeinsam Musik gemacht. Deswegen... Ja, wo sich das so langsam rauskristallisierte, dass ich dann gemerkt habe, so, oh, es scheint dann doch irgendwie ein gewisses Talent da zu sein, das eventuell auch mal längerfristig fortzusetzen, hat sich ja eigentlich über Jahre immer wieder entwickelt. Damals mit meinem Klavierlehrer, der dann mich auch so unter seine Fittiche genommen hat. Und
mit 8 hast du, glaube ich, angefangen, Klavierunterricht zu nehmen, ne?
Genau. Und da haben sich ja dann die ersten Auftritte in der Kirche bei irgendwie Hochzeiten daraus entwickelt. Dann, ich kann mich noch an die Zeit entsinnen, da werde ich auch immer wieder drauf angesprochen, früher zu Zeiten vom Weihnachtsmarkt, wie wir in der alten Weihnachtsscheune in Rehde noch gespielt haben. Entweder ich alleine oder mit meinen Freundinnen damals. Und so hat sich das natürlich in den ganzen Jahren immer weiterentwickelt. Und irgendwann habe ich dann eben den Kontakt über meine damalige Managerin auch nach England dann bekommen, und da fing ja dann irgendwann das Thema auch schon an, eigene Sachen zu schreiben. Und da war ich, wann war das denn? Da war ich kurz gerade nach dem Abi raus.
Krass.
Also das hat sich eigentlich in der ganzen Schulzeit natürlich auch immer weiter gesteigert. Die Auftritte wurden mehr und wie gesagt, ich kann mich nicht daran entsinnen, dass es irgendwann einen genauen Punkt gegeben hat, so jetzt ist es soweit, sondern es ist einfach nie wegzudenken, und der Erfolg hat mir dann sozusagen den letzten Schubs gegeben, um zu sagen, okay, ich stecke meine Energie jetzt nicht in irgendeinen Beruf, den ich erlernen möchte und mache nebenbei Musik, sondern ich stecke alle meine Energie jetzt da rein, dass ich Musik hauptberuflich mache. Und das hat dann Gott sei Dank auf lange Sicht bis jetzt ganz gut geklappt.
Ja, sehr, sehr cool. Und ich finde es auch,
wenn
ehrlich
Corona
gesagt...
Wenn Corona nicht gerade kommt.
Ja, genau. Ich finde es tatsächlich sehr mutig, auch den Schritt dann schon zu gehen. Du hast jetzt gerade schon gesagt, du saßt an der Orgel von deinem Dad und deine Mama war auch dabei. Also spielt deine Familie schon eine recht große Rolle auf dem ganzen Weg, oder?
Auf jeden Fall. Also ohne meine Familie, da schließe ich auch meine Großeltern komplett mit ein. Also von Papas Seite, Opa Albers ist natürlich damals auch mit meinem Opa von mütterlicherseits, mit Opa Böing, die waren ja damals mit ihrer ganzen Clique, mit den Sonnigen Vieren bei uns in Rehde, stadtbekannt und haben Theater gespielt. Es wurde immer gesungen. Papa hat in sehr, sehr jungen Jahren als Alleinunterhalter, ich meine, muss man sich mal vorstellen, er erzählte mir immer, damals noch mit seiner Orgel, also dann schleppst du irgendwo so ein 120-Kilo-Teil jedes Mal irgendwie von Auftritt zu Auftritt. Und ich kann mich erinnern, dass er, glaube ich, irgendwann mal erzählt hat, als dann die erste Technik, dass dann auch mal Begleitautomatik, und auf einmal konnte man nicht einfach nur, ich sag mal, Klavier- oder Orgelsound, sondern auf einmal kam noch ein Rhythmus mit dabei, dass dann so die ersten Leute so nach dem Motto kreischend den Saal verlassen, aber nein, also das ist ja, das geht ja nicht mit rechten Dingen zu, dass so eine Technik ist, da muss doch einer drin sitzen und ja, also da gab es ganz lustige Stories. Also Musik liegt uns allen wirklich im Blut, es liegt uns auch allen irgendwie im Blut, diese, ich sag mal, Bühnenpräsenz für sich zu nutzen. Also wir haben jetzt nicht großartig da Angst vor großen Menschenmassen zu sprechen oder dass man sich irgendwie nicht traut. Also ja, es wurde mir wirklich von allen Seiten, da bin ich auch unglaublich dankbar drüber, wirklich in die Wiege gelegt und dass ich das so ausreifen darf und schön nutzen kann, dass ich mittlerweile seit vielen Jahren hauptberuflich davon leben kann, das ist echt ein unfassbar tolles Geschenk.
Schön. Ist das auch so ein bisschen wie so ein Traum, den du dann eigentlich gerade lebst, wenn wir jetzt mal von diesem Jahr so absehen?
Genau, also alles immer in Klammern 2020. Nein, natürlich, das ist also ein absoluter Traum. Ich habe das erst richtig genossen, beziehungsweise dass diese Dankbarkeit mich so richtig auch absolut, wie nennt man das, überwältigt hat, als ich die ersten Male mit Yamaha Music dann weltweit unterwegs war. Als ich mit meinem Kollegen Peter Bartmanns dann mal nach Kanada oder wir haben in der Oper in Sydney performt und ich bin alleine irgendwie nach China 2 Wochen geflogen oder war in Südafrika auf Tour und man merkt dann auf einmal, ey, was, du sitzt jetzt hier wieder irgendwo ganz allein und fliegst jetzt einfach mal in die Welt und was für ein Glück man hat. Und dann kriegt man da auch sogar noch Geld für. Das war ja so,
und das ist einfach dein Job.
Ja, genau. Also andere Leute, die können irgendwie, die machen da Urlaub und ich darf das als Arbeit machen. Ich meine, was ist das gerade in der heutigen Zeit, wieder Klammer 2020, für ein absolutes Glück, einen Job zu haben, der ja wirklich, sagen wir mal, zu 99% in keiner Weise Negativität mit sich bringt. Also ich mache Musik. Ich, das heißt, schon mal in den größten Fällen sitzen da Menschen, die gerne Musik hören. Das heißt, man bringt denen ein positives Erlebnis. Man erreicht Menschen, die man vorher noch nie kannte. Man erreicht Kontinente, Länder, die man eventuell nie aus dem Privaten her besucht hätte oder besucht hätte können. Also diese ganze Kombination ist sowas von großartig und macht so unglaublich viel Spaß. Und das ist das auch, was, glaube ich, vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen gerade jetzt in dieser akuten Zeit so wehtut, dass man einfach das total vermisst, dieses Rausgehen, sein, natürlich irgendwo auch seine Leidenschaft zu präsentieren. In meinem Fall, dass ich singen darf, dass ich endlich mal wieder in die weite Welt singen darf. Aber dass da auch Publikum sitzt und man kann den Menschen in die Augen schauen und man sieht, wie die lachen, wie die weinen, wie die sich freuen oder was man auch immer gerade mit der Musik an Emotionen auslöst. Und das fehlt so unglaublich, was mich eigentlich in den ganzen Jahren mit totaler Dankbarkeit überrollt. Und ja, das ist schon wirklich ein absoluter Traumjob, wie du sagst. Ne?
Cool. Also man hört schon, was für abgefahrene Sachen du gemacht hast. Wir sind ja jetzt gerade auf dem Punkt, du hast angefangen zu singen. Singen war schon immer also Musik war schon immer da. Du hast schon erzählt, du hast ein eigenes Album aufgenommen. Who Am I heißt das. 2011 war das. Ist jetzt auch schon wieder ein Weilchen her.
Ja,
und du hast
genau.
Schon von Yamaha gesprochen, was ja auch im selben Jahr dann war. Die sind auf dich aufmerksam geworden. Und du bist halt seitdem Showpianistin für die. Genau. Du hast schon gesagt, du bist rumgereist. Wie stellt man sich denn so einen Job als Showpianistin vor? Also klar, man sieht Bilder, du sitzt vor einem Klavier und spielst. Aber was ist dann dein Job? Also wie ist dann so ein Tag oder so eine Woche?
Ja, also es liegt immer dran. Die meisten, also sagen wir mal so, es gibt unterschiedliche Aufgabenbereiche. In dem einen geht es natürlich darum, ein Instrument mit all seinen technischen Möglichkeiten einem Endkunden oder irgendwelchen Außendienstlern zu präsentieren, dass man jetzt sagt, wir haben, also ich selber bin in dem Bereich der Digitalpianos unterwegs und da wird dann zum Beispiel, kommt jetzt ein neues Digitalpiano auf den Markt und dann wird gesagt, so, pass auf, Susan, du kommst jetzt bitte mal eben hier nach Hamburg oder nach Rellingen, da ist unsere Yamaha Europe-Zentrale. Und dann werde ich quasi geschult auf dieses neue Instrument und dann wird ein Konzept ausgearbeitet, wie ich quasi mit meinen Künsten, also sprich Gesang und Klavier, die neuen Stärken des Instruments an den Mann bringe. Und an die Frau natürlich. Das ist so das eine. Also eher wirklich dieses trockene, was sitzt da an Technik hinter und was kann das Instrument? Und dann gibt es natürlich die konzertantischen Abende, die ich dann entweder alleine begleite oder eben auch zum Beispiel mit meinem Kollegen Peter Bartmanns, der jetzt mittlerweile auch schon ein paar Mal in der Heimat war. Letztes Jahr haben wir noch einen schönen großen Auftritt im Borkener Fennehof gehabt, wo dann wirklich das Instrument eher... Also das Instrument jetzt nicht promoted wird, dass jetzt die ganze Zeit, ja, das Instrument kann dies und das kann das, sondern dass einfach gesagt wird, wisst ihr was, Leute, ja, wir haben hier das neue Instrument, aber lehnt euch jetzt einfach mal zurück und wir zeigen jetzt mal, was das kann und hört jetzt einfach zu. Und dann ist das eher so ein Konzert, mit dem ich dann die Feature vom Instrument zeige und präsentiere. Und cool. Ja, es ist natürlich ganz klar, Yamaha ist weltweit der größte Instrumentenhersteller und da habe ich natürlich wirklich ein Team an meiner Seite beziehungsweise Kontakte in aller Herren Länder, die sind unglaublich. Da sind unfassbar tolle Musikerkollegen, die ich in den letzten Jahren kennengelernt habe und mit denen ich auch schon auf der Bühne stehen durfte. Die Musikmessen waren natürlich immer ein absolutes Highlight oder dann eben die unterschiedlichen Touren, wie gerade schon angesprochen. Dann zum Beispiel China, da habe ich 2014 für Yamaha auf der Music China, das ist quasi die Musikmesse für den asiatischen Raum, für Yamaha quasi präsentiert und habe dann da eine Woche auf der Messe gespielt und die nächste Woche oder danach noch eine Woche durch verschiedene Städte dann getourt. Ne? Also in Beijing war ich, in, wo waren wir noch? In Shenzhen oder so. Ich kann gar nicht mehr richtig aussprechen. Ja, also in Shanghai. Oh mein Gott, Shanghai, was für eine geile Stadt. Ja, und also solche Momente sind natürlich unfassbar genial. Ne? Und ja, da habe ich dann doch schon einige Kilometer auf der Uhr, auf der Yamaha-Uhr, ja. Und echt wirklich, ja, nächstes Jahr, also im Januar werden es 10 Jahre, will ich hoffen, dass ich das so einigermaßen wieder feiern kann mit meinen Kollegen, ja. Aber ist echt schon, also ein genialer Beruf, macht wirklich
ich find's Spaß. Ich finde es mega spannend einfach, das mal zu hören. Hast du denn so, du hast auch gerade schon Sydney angesprochen, China und mega, hast du so ein Erlebnis, was für dich in dem Job für Yamaha irgendwie das Coolste war?
Das Coolste bzw. das Aufregendste war, ja doch, muss ich ganz eindeutig sagen, war wirklich Australien. Also es war, also das Erlebnis in Sydney vor der Oper zu stehen, ich war damals auch mit Peter da, und dann wirklich in der Oper zu spielen. Wir haben natürlich jetzt nicht in den zwei großen Konzertsälen gespielt. Da laufen ja irgendwie Opern oder andere Großveranstaltungen. Sondern wir haben in den kleineren Konzertsälen gespielt, die man quasi auch als Firma dann nutzen kann. Und da hat Yamaha dann eine tolle Präsentation der neuen Instrumente gehabt. Wir sind dann danach noch irgendwie auf eine Privatparty. Also wirklich, ich habe echt gedacht, ey, wo bist du denn hier? Da klingeln wir irgendwie an so einem Hochhaus und da stehen da unten zwei Securities vor. Also ich sag mal, als wenn man jetzt einfach irgendwo in so einen Hinterhof geht und dann ist da ein Hochhaus und ja, klingeln und dann stehen da so die Schränke vor der Tür und ja, wer seid ihr? Und sind dann da mit unserem Kollegen hin, fahren dann irgendwie in die oberste Etage und kommen in so ein Penthouse. Ich weiß bis heute nicht, von wem das war. Und unser Kollege von Yamaha da vor Ort hat dann da mit einem DJ zusammen so ein bisschen Jazz und so Lounge-Musik gemacht. Und ja, dann waren wir über den Dächern Sydneys und haben dann da irgendwie Cocktails getrunken und den Abend gefeiert. Ja, das war unfassbar geil.
Wie abgefahren.
Ja, also das ist ja surreal. Total genial. Das krasseste Erlebnis mit Yamaha war dann gleichzeitig auch auf dieser Tour. Denn diese Tour, also wir haben drei Städte quasi abgefrühstückt. Wir sind also von Frankfurt, von Düsseldorf aus geflogen, als wir dann ankamen. Das ist ja, man ist ja wirklich fast irgendwie, keine Ahnung, 18 Stunden oder sowas unterwegs. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das war. Oder sogar noch länger. Und also wir kamen an, natürlich Jetlag ohne Ende. Am nächsten Tag ging es dann sofort in die Vorbereitung. Der Tag drauf, also wir sind, der erste Termin war in Melbourne. Und dann ging das quasi durch. Also quasi einen Tag in Anführungsstrichen nur Probe. Und der nächste Tag ging sofort morgens eine Schulung, nachmittags eine Schulung für Zuhörer und abends Konzert. Am nächsten Tag weitergeflogen nach Brisbane, nachmittags Schulung, abends Konzert. Am nächsten Tag weiter nach Sydney, nachmittags Schulung, abends das Konzert und am nächsten Tag wieder zurück. Also wir waren, glaube ich, nicht mal 7 Tage weg und sind dann innerhalb von Australien noch 3 Mal auch noch geflogen. Und ich meine, von A nach B, das sind ja irgendwie, keine Ahnung, fliegt man ja nochmal wieder. Also was von Düsseldorf nach Mallorca ist, das hat man da ja wirklich von einer Ecke krass zur anderen. Und ich bin dann wirklich morgens, ich halte mir gerade die Hände vors Gesicht, ich bin dann echt, ich weiß nicht warum, morgens im Flieger nach Brisbane bei dem genau mittleren Termin bin ich zusammengeklappt. Das erste Mal in meinem Leben und genau im Flieger. Und ich denke, oh Gott, mein Gott, was ist denn jetzt los? Ich auf einmal sackte mir alles in die Beine. der Flieger ging irgendwie morgens um 8 und wir sind dann um 5 aus dem Hotel oder so. Ja, und ich sitze da und meine Kollegen, also weil wir wirklich ganz, ganz am Ende vom Flieger waren und ich sage, ich muss raus, ich muss mal eben irgendwie zu den Restrooms und lauf dann durch den Gang, weil genau hinten die Stewardess gerade war und ich kam dann quasi hinten nicht zu den Toiletten und bin nach vorne und merkte, ich kann nicht mehr und und dann so das nächste Bild, ich liege im Gang, guck nach oben und alle so von oben so, Miss, are you okay? Und ich liege da oben, ich denke, das ist jetzt nicht passiert, ne? Oh mein Gott, wie peinlich, ja, und in diesem Businessflieger und alle dann so auf mich aber rumtätscheln, oh Gott, geht's Ihnen gut, so, are you okay, ne? Und ja, also das war echt unfassbar, also das war echt die krasseste Aktion ever. Schöne war, Ende vom Lied, also wer wirklich mal entspannt im Flieger sitzen will, macht einfach mal eine kleine Ohnmachtsaktion, weil ihr kriegt sofort eine ganze Reihe für euch alleine. Also die haben im Flieger wirklich dann die letzte Reihe komplett freigemacht, mir irgendwie 20 Kissen dahingelegt und eine Sauerstoffflasche im Arm und ich hatte dann die Sauerstoffmaske und ich war so müde und wollte einfach nur schlafen und habe mich dann dahingesetzt und dann die ganzen Stewardessen und so, ne Madam, are you okay? Also super toll, das war echt so lieb und alle dann nachher geguckt. Ja, die Nachmittagsshow in Brisbane habe ich dann quasi mich ausgeruht, aber abends ging es dann direkt weiter auf die Bühne und dann am nächsten Tag weiter nach Sydney. Also das war schon echt so mit die krasseste Aktion, die ich im Rahmen der Yamaha-Tour je mitgemacht habe. Das war echt genial, ja.
Also einfach mal so ein Zusammenklappen dann demnächst vortäuschen, damit man so eine ganze Flugzeugreihe hat.
ganz genau. Und schön hier ein bisschen Sauerstoff und Kissen und ach, da ist das schön.
Geil. Ja, krass. Und jetzt haben wir Yamaha angeschnitten. Ich habe vorhin schon gesagt, du hast auch ein eigenes Album aufgenommen. Wie alt warst du, als du es aufgenommen hast? Weil das war ja dann auch kurz nach dem Abi, oder?
Ja, also ich bin 2005 nach England gezogen, bin nach London gezogen, um dort mein Album so ein bisschen intensiver bearbeiten zu können. Und Anfang 20, ich glaube 22, 23 war ich da, bin ich dann rüber. Ja, habe mich dann da irgendwie so ein bisschen durchgeschlagen und habe dort an dem Album gearbeitet. Und 2010 haben wir es dann, hatten wir alles aufgenommen und beziehungsweise die Songs habe ich dann in London geschrieben und die Demos gemacht. Und danach ging es dann in Deutschland weiter ins Studio mit meiner damaligen Band. Und da haben wir die Songs im Studio alle live aufgenommen und 2011 kam das dann alles auf den Markt und unglaublich, schon 14 Jahre her.
Wie war das dann, als du so dein erstes Album, also du hast ja ewig davor schon Musik gemacht und dann hattest du dein erstes eigenes Album in der
Hand? Das war schon krass. Also vor allen Dingen, weil ich auch viele der Lieder mitgeschrieben habe. Und wenn man dann so das fertige Produkt in der Hand hat und auch im Nachhinein weiß, wie viel Arbeit dahinter gesteckt hat. Allein schon mit uns Musikern, dass wir da alle wirklich im Studio gesessen haben und eigentlich kaum was irgendwie aus dem Computer kommt, weil alles einfach live eingespielt ist. Das war schon echt sehr, sehr schön. Und auch jetzt, wenn ich die Songs zwischendurch noch mal höre oder einfach mal so ein bisschen wieder reinlausche, oder auch von Fans gesagt bekomme, oh, spiel doch mal den und den und den Song, dann ist es natürlich echt toll, dass man so eine breite Masse da erreicht hat. Und also es ist schon echt ein tolles Gefühl, so sein eigenes Produkt dann mal in der Hand zu halten. Ne?
Ich finde auch, wenn du sagst, du hast damals eine Weile in London gelebt, du bist mit Yamaha mega viel gereist und das in kürzester Zeit, du musst ja unglaublich flexibel sein, oder?
Ja, also ganz klar auch, es ist einfach in der Branche oder sagen wir mal in dem Bereich, wo ich da jetzt bin, es ist kein Platz für Zurückhaltung beziehungsweise Zweifel oder in irgendeiner Form, ja, aber ich weiß nicht und also Unsicherheit, sondern wenn ich zum Beispiel mich mit Kollegen unterhalte oder sagen wir jetzt mit Bekannten, die gar nicht jetzt aus der Branche kommen und erzähle dann irgendwie, dass ich in China war oder so, ja, aber wie alleine? Wie, du fliegst da alleine hin? Ja, ich sag, Yamaha bezahlt nicht für eine Begleitung. Also ich meine, ne, ich bin da ja, um zu arbeiten. Ja, aber du kennst dich doch da gar nicht aus. Ja, natürlich kenne ich mich da nicht aus, aber ich meine, die Exit-Zeichen und die Baggage Reclaim, wo ich meinen Koffer herkriege, die sind an jedem Flughafen auf der Welt einfach gleich. Ja, also man muss natürlich flexibel sein, was ich sag mal, das Vertrauen auf das eigene Bauchgefühl angeht, dass man einfach sagt, so, ich mache das jetzt und ich schaffe das auch jetzt und ich kriege das irgendwie hin, gesunden Menschenverstand irgendwie, der hilft natürlich jedem. Aber wie du natürlich schon vollkommen zu Recht sagst, man muss auch flexibel sein in seiner eigenen Lebensplanung, weil ich bin natürlich sehr viel unterwegs, zumindest in der damaligen Zeit sehr, sehr viel unterwegs gewesen, teilweise dann auch wirklich ein paar Wochen am Stück. Oder dann hat man, ich sag mal, 4 Auftritte in 3 verschiedenen Ländern innerhalb von 2 Wochen und fliegt von dem einen zum anderen und muss dann wieder überlegen, oh Gott, wie ist es jetzt da und habe ich alles organisiert? Also ich sag mal so, Koffer packen für den Urlaub mache ich eigentlich frühestens einen Abend, bevor wir fliegen, wenn nicht sogar direkt morgens, noch bevor wir fliegen.
Du bist voll geübt.
Genau. Also solche Sachen, die gehen dann so schnell. Aber es macht natürlich auch unglaublich selbstständig. Also ich kann das jedem jungen Menschen oder generell einfach jedem nur empfehlen. Macht mal einfach Dinge, die vielleicht nicht so ganz einfach sind oder gerade auch den jungen Leuten ins Ausland reisen, fremde Sprachen zu erlernen, weil gerade in der Zeit, wo man diesen Erfolgsdruck oder auch diesen finanziellen Druck noch nicht hat, weil man eventuell noch bei seinen Eltern wohnt oder so, dann sowas zu erleben, ohne die Ängste von wegen, oh Gott, funktioniert das jetzt oder klappt das jetzt, sondern einfach sagen, ey, ich mach das jetzt, mir kann ja nichts passieren, ich kann ja immer noch wieder zurück nach Hause. Das ist einfach wirklich toll und prägt auch fürs ganze Leben, macht sehr selbstständig und auch sehr selbstsicher, mit seiner eigenen Person. Also das hat mir
man lernt sich, glaube ich, auch selber so ein bisschen besser kennen.
Absolut,
einfach, ne?
Absolut.
Auch aus so Notsituationen wahrscheinlich.
Richtig, ja klar, ja. Genau. Weil im schlimmsten Fall ist einfach keiner da und man musste alleine durch. Und auch durch Notsituationen beziehungsweise Überraschungsmomente. Also meine erste Präsentation bei Yamaha war quasi, ich kam an und dann, ja, okay, habe ich die Schulung gekriegt fürs Instrument und dann hieß es einen Abend vor der Präsentation, ach so, übrigens, morgen ist auf Englisch, ne, weil internationale Leute.
Scheiße.
Okay, jetzt war ich ja damals schon in England, von daher konnte ich dementsprechend einigermaßen fließend Englisch sprechen, aber ja, man muss dann da durch. Es ist dann vollkommen egal. Und wenn da dann Vorstandsvorsitzende oder internationale Außendienstler sitzen, die wollen dann natürlich auch eine astreine Präsentation sehen. Und da kann man dann nicht einfach sagen, boah, nee, ich kann das aber nicht. Also entweder machen oder sein lassen. Also da gibt es in ganz vielen Situationen einfach keinen Mittelweg. Und aber diese Grenzerfahrungen, da wächst man dann auch schon wieder weiter und entwickelt sich weiter, ne? Und letztendlich, ja, kann man da doch mit einem Lächeln drauf zurückblicken.
Sehr schön. Gab es denn auch mal in der Zeit, sage ich mal, so Momente, wo du dachtest, okay, das habe ich jetzt verhauen? Weil irgendwie klingt bis jetzt alles so und dann kam das und das war cool und dann kam das und das war cool. Oder hattest du auch Momente, wo du gesagt hast, okay, das lief jetzt nicht, aber da habe ich draus gelernt?
Ja, jetzt wo du das sagst, irgendwas klingelte. Ah ja, oh ja, genau. Wir hatten eine krasse Situation mit meiner damaligen Band noch. Ich glaube, da war ich noch nicht mit Yamaha unterwegs. Da wurden wir gebucht über einen externen Agenten für eine Zeltparty. Ja, da hieß es, komm, ihr spielt dann da vorher ein bisschen live. Im Anschluss kommt ein DJ. Ja, jetzt muss man sich das Ganze ungefähr so schützenfest bei uns in der Region vorstellen. Wir kamen dann da also an mit Liveband, alles aufgebaut, alles gemacht und getan. Und dann irgendwann im Laufe des Abends kriegte meine Background-Sängerin so ein Zettelchen zugeschoben von den Nachbartischen, wann denn endlich die Schunkelrunden anfangen würden. Und ich so, wie jetzt, ne? Also man geht ja eigentlich davon aus, dass der Veranstalter, der einen bucht, weiß, was man für Musik macht. Ich meine, wir haben schon mit der Band Partycover auch gemacht und ein bisschen was aus meinem Album. Aber natürlich jetzt keinen deutschen Schlager oder Schunkel oder Blasmusik, ne? Ja, und irgendwann kam dann unser Agent ganz aufgeregt zu mir zur Bühne, als ich dann den Song gesungen, also als ich dann noch einen Song gerade fertig hatte und Susan, habt ihr irgendwie noch ein Cover? Und ich so, ja, klar, wir können noch ein Cover spielen. Und dann wollte ich gerade ansetzen und wir waren, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, mit 7 Musikern auf der Bühne, inklusive meiner Wenigkeit. Und auf einmal guckt er uns an und sagt so, nee, alles ist aus, ihr müsst jetzt von der Bühne. Und ich habe da gestanden, wie jetzt? Die Leute waren also zwischendurch ein bisschen am Tanzen und ich meine, wir waren ja quasi Vorband. Also ich meine, so ab 10 Uhr fing dann der DJ an und ich gucke meine Leute an, die Leute gucken mich an. Ich so, ich sag ja, dann lass uns doch jetzt wenigstens noch einen Song spielen, dann kann ich doch eine saubere Überleitung zum DJ machen, dann kriegt das auch keiner mit da unten, weil darum geht's ja, dass die Leute einfach einen schönen Abend haben und jetzt nicht von irgendwelchen Unklarheiten hinter der Bühne jetzt irgendwie noch den Abend vermiest bekommen. Nee,
das wäre ja sonst auch so, als wenn du so einen Song mittendrin abbrichst. Das ist bei uns im Radio auch die Hölle. Ja. Also dafür kriegen wir richtig Ärger.
Ja, ganz genau. Und dann, und er so, nee, geht nicht, ihr müsst jetzt von der Bühne. So, und die Leute natürlich am Gucken, so, hä, warum gehen die jetzt? Ja, und dann stellte sich wirklich nachher raus, dass die Veranstalterin wohl sich doch dezent vertan hat in meiner Art der Musik und anscheinend sich überhaupt nicht informiert hat, wer ich denn überhaupt bin und was wir als Band für Musik machen. Weil sie hatte wohl irgendwie gedacht, wir machen jetzt hier irgendwie à la, keine Ahnung, Andrea Berg und schöne Schunkelparty und so. Ja, und dann ging natürlich los, weil da habe ich dann, ich weiß gar nicht, wie alt war ich da, auch irgendwie Anfang 20 oder so, Anfang Mitte 20, das muss auch irgendwie so um die London-Zeit gewesen sein. Und dann habe ich gesagt, ich sage, Moment, das geht hier so aber nicht. Und was ist denn jetzt hier? Ja, nee, geht nicht, ist andere Musik und wollen wir nicht. Und gut, ich meine, und dann habe ich zu den Leuten gesagt, ich sage, wisst ihr was, Ed ist alles bezahlt, wir haben den ganzen Abend hier frei, wir haben unsere Hotels bezahlt. Jetzt gib ihm, ne? Ja, und wirklich schön mitgefeiert und mit auf die Tanzfläche und alles Mögliche. Und irgendwann kamen dann so die ersten Leute zu mir und sagen, warum haben Sie denn aufgehört und so? Ich so, ja, da müssen Sie die Veranstalterin fragen, wir durften nicht mehr spielen. Was? Wir haben doch so schön getanzt. Und ja, also das sind dann echt so, das war ein total krasser Moment. Wir haben auch nachher mit der Band zusammengesessen und brauchten wirklich einige Stunden, um wieder runterzukommen, weil wir waren so geschockt von dieser Unprofessionalität und von dieser Dreistigkeit, dass man uns nicht mal die Möglichkeit gibt. Und ich meine, ich stehe da nicht alleine mit irgendwie einem Akkordeon, sondern ich stehe da mit 6 anderen Musikern auf einer Bühne. Und dass man uns nicht mal die Möglichkeit gegeben hat, mit einem Song, ich hätte ganz in Ruhe sagen können, so, unser letzter Song und dann geht's weiter mit DJ, keine Ahnung, Puff Puff oder so. Das hätte kein Mensch gemerkt und man hätte einen sauberen Abschluss gehabt. Es wäre für alle in Ordnung gewesen. Aber uns da so bloßzustellen, das war wirklich ein richtig krasser Moment, auch für mich. wo man immer wieder drüber nachdenkt und denkt, meine Herren, ey, am liebsten wäre man damals wirklich ausgerastet. Und, aber naja, das sind dann so Dinge, auch daran wächst man und dann merkt man auch, es geht alles weiter.
Ich wollte gerade sagen, sowas muss passieren und dann weiß man fürs nächste Mal.
Ganz genau.
Ja, cool. Mhm. Jetzt haben wir dein Album besprochen, so ein bisschen, vor allen Dingen Yamaha. Also ich finde bis jetzt schon einfach mega coole Erfahrungen. Und das ist ja alles, das muss man ja mal festhalten, das ist ja alles vor deiner Zeit bei DSDS gewesen.
Ja, ganz
das
genau.
Hast du alles vorher schon erlebt.
Ja.
Und wir hören jetzt gleich einfach schon mal in dein Album rein. Ich habe Who Am I, so heißt dein Album auch, den Song rausgesucht und Big Shot, das ist ja die Single aus dem Album. Und danach lernen wir dich noch ein bisschen besser kennen und kommen später auch auf deine Zeit bei DSDS zurück.
Ja, sehr schön. Ich freue mich.
Bis gleich.
Dance all night with every guy until I break ya, baby, alright. never written myself of your deceit. The way you lie, attacked my self-belief. Ain't gonna take it, baby, come on. I could never accept what you've done. I'm finding my direction. This time I'm moving on. Baby, you were nothing but addiction. You got nothing that I still want. You got nothing that I need to know. Baby, you were nothing but addiction. You jumped up and no one that I forgot. You were nothing, so get out of my life. A big shot. Just a big shot. I'm gonna win this game that you've begun. I wanna spend my time on having fun. You think I miss ya, baby, think on. Strong on this lesson learned my whole life long. I won't take it, baby, come on. Ooh. The tragic thing is I doubted to start, but you prayed on my senses. Now get out of my heart.
Zusammen, da bin ich nochmal. Susan und ich haben einfach so viele Punkte aus ihrem Leben durchgequatscht und ihr habt wahrscheinlich selber schon gemerkt, was für spannende Geschichten diese tolle Frau aus dem Westmünsterland schon so erlebt hat, dass wir jetzt einfach zwei Podcast-Folgen daraus machen. Also klickt gerne weiter in die nächste Folge. Da geht es dann vor allem um Susans Zeit mit der Big Band der Bundeswehr. Und natürlich sprechen wir ausführlich über ihre Zeit bei DSDS. Dass sie sich entschieden hat, zu dieser Castingshow zu gehen, hatte zum Beispiel auch einen sehr guten Grund.
Akkordarbeit, der Radio WMW Musikpodcast mit Sina Kuipers.